als Gewisslesung gehört und aus dem Römerbrief im 11. Kapitel, lasst uns aber vorher noch um den Segen des Wortes Gottes bitten.
Königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede. Amen.
Ihr lieben Heiligen Gottes heute hier in Wildenau, was hat Israel mit mir zu tun? Hat Israel überhaupt was mit mir zu tun? Was hat Gott mit Israel zu tun? Hat Gott überhaupt noch etwas mit Israel zu tun? Das sind alles Fragen, die uns heute am Israel-Sonntag beschäftigen. Und wie eingangs schon gesagt, nicht nur uns. Seit das jüdische Volk und die Christen oftmals getrennte Wege gehen, beschäftigen uns diese Fragen. Und nun mag manch einer sagen, Israel, das ist weit weg. Und gerade auch wenn man nicht hinreisen kann, ist ja sonst auch ein beliebtes Urlaubsland, auch wenn einige aus Wildenau die kurze Zwischenzeit nutzen und auch mal hingefahren sind. Aber allein, dass es zum Beispiel in Reichenbach ein Israel-Museum gibt, oder dass es den Verein der sächsischen Israel-Freunde gibt, zeigt doch, dass dieses Land, unser Bundesland, und gerade auch die Menschen in unserem Schlag, irgendwie nicht loslässt. Durch unsere Gemeinden, auch in unserer Landeskirche, da geistern die verschiedensten Meinungen zu diesem Thema. Und dem wollen wir uns heute durch den Predigtext einmal nähern. Es ist ein sehr heißes Thema. Drum, wenn ihr Fragen habt oder gerne mit mir noch weiter diskutieren wollt, gerne nach der Predigt, gerne nach dem Gottesdienst. Und nur so viel sei vielleicht gesagt, ich spreche nicht vom Elfenbeinturm, ich war selber ein Jahr dort. Und den ersten Gedanken zur Predigt möchte ich so beschreiben. Erste werden zu letzten und schließlich doch wieder zu ersten. Anders als für uns, für die das Heilige Land weit weg ist, brennt der heilige Paulus, von dem wir heute den Text gehört haben, mit echter Sorge für seine Landsleute. Er hat es ja eingesehen, dass der Jesus, den er selber verfolgt hat, doch wirklich der Christus ist. Der Sohn Gottes, ja Gott selber. Einige seiner jüdischen Geschwister haben es ihm gleichgetan, allen voran die 12 Apostel. Aber er musste eben auch erleben, wie einige seiner wahrscheinlich später ehemaligen Freunde und Bekannten das anders gesehen haben. In Jesus nicht den Messias, sondern einen Verrückten vielleicht oder irgendeiner dieser Messias-Figuren, die es zu der Zeit tatsächlich ja viele gab, von denen viele durch den Orient und gerade auch durch den Nahen Osten damals gewandelt sind. Und sie haben ihn nicht nur verkannt, mit Hilfe der Staatsmacht der Römer haben sie ihn sogar gekreuzigt. Und das ist eine große Frage, denn die Schuld an der Kreuzigung trifft ja nicht nur die, die es gemacht haben, auch nicht die, die es ausgeführt haben, sie trifft ja auch uns, aber das wäre ein anderes Thema. Anders als manches heutige Kirchenpapier entscheidet sich für Paulus an der Frage nach Jesus letztendlich auch die Frage nach der Beziehung zu Gott dem Vater. Jesus hat ja selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und für den heiligen Paulus nur eine schmerzliche Erfahrung, und es fällt ihm eigentlich auch schwer zu glauben, dass das Gottesvolk und dass sich Gott jahrtausende lang gemüht hat und dem er auch die Treue gehalten hat, auch wenn sie untreu waren, nun verstoßen sein sollte. Und so fragt er auch am Anfang unseres Textes, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Ja, er schreibt noch brennender, er würde sogar sein eigenes Heil, seine Beziehung zum lebendigen Gott, Jesus Christus, eintauschen, damit die anderen diese Beziehung erleben. Er schreibt nun aber den Predigtext und den Brief, aus dem der Text stammt, gar nicht nur an die Juden, sondern an Leute wie euch und mich, sag's mir was der, an alte Heiden. Die erste Hälfte des Evangeliums in Gottes große Familie, in die Kirche aufgenommen wurden. In der Gemeinde in Rom, an die der Römerbrief geht, gibt es beides. Und wir merken, was Anlass gibt. Die einen, die Heidenchristen, erheben sich über die Juden, wahrscheinlich auch gerade, weil ihre Stammesverwandten eben nicht so in dem Maße zu Christus kommen, wie das die anderen Völker alle tun. Drum schreibt Paulus: Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzukommt. Und wenn Paulus hier von einem Geheimnis schreibt, ist ja eigentlich cool, ein Geheimnis zu wissen. Ihr erfahrt heute hier im Gottesdienst ein Geheimnis, das gar nicht so viele wissen. Dann meint er damit das Wort, das in der Bibel zum Beispiel auch für das Abendmahl und die Taufe verwendet werden. Dieses griechische Mysterium. Er will quasi sagen, so wie es mit bloßem menschlichem Verstand nicht zu sehen ist und auch nicht zu begreifen, dass Gott in der Taufe handelt, sich uns im Abendmahl schenkt, so ist auch das, was Gott hier mit Israel tut, etwas, das dem Augenschein und dem Verstand nicht ganz entspricht. Und das große Geheimnis an der Sache steckt in dem Wort, in dem kleinen Wörtchen, bis. Paulus verrät, ja, ein Großteil des jüdischen Volkes erkennt den Erlöser nicht an. Aber bis zu einem gewissen Tag. Das heißt, so sagt er, es wird einen Tag geben, auch wenn es, weiß nicht, ob ihr manchmal mit Jüdinnen und Juden redet oder auch mal in Israel versucht habt, mit Menschen über Jesus zu reden, auch wenn es gerade schwer scheint, es wird den Tag geben. Und was Paulus damit noch sagt, ist, dass all das, was Gott vorher gemacht hat, die Propheten, die er gesandt hat, die Erzväter, ihr kennt es vielleicht, Jakob, Isaak und Abraham, alles, was er mit denen gemacht hat, war eben nicht umsonst. Sondern es wird der Tag kommen, und dann werden die Leute, die es zuerst gehört haben, greifen, stimmt, von dem haben sie uns die ganze Zeit erzählt. Die Ersten, die jetzt zur Letzten geworden sind, weil sie anders als die Heiden eben nicht in so einer großen Fülle in die Kirche gekommen sind oder zum Glauben an Jesus, die werden doch wieder zu Ersten. Und wann wird das sein? Paulus sagt, nämlich dann, und etwas kryptisch, wenn die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Das heißt, müssen wir ehrlich sagen, wahrscheinlich an einem Zeitpunkt in der Zukunft. Denn noch läuft das Evangelium um die Welt und in Asien und in Afrika und ja mancherorts auch wieder bei uns wächst die Kirche. Ich möchte aber nur an der Stelle hinweisen, das heißt nicht, dass man jetzt in die Weltgeschichte schauen soll und Statistik anfertigen, wann kommen denn auf einmal viele Juden zum Glauben an Jesus, dann kommt Jesus schon bald wieder. Nein, so etwas schlägt Jesus ab. Wir sollen den Satz glauben, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunden. Und wenn Paulus noch dazu schreibt einen Teil, dann zeigt er damit, dass auch über die Zeit immer wieder Menschen aus dem Volk Israel zum Glauben an Jesus gekommen sind. Aber eben einzelne und nicht in dieser großen Fülle. So, wir sind schon beim zweiten Gedanken. Der lautet, die Juden und wir werden einmal Bundesbrüder sein. Auch wenn wir es jetzt nicht sind. Denn Paulus schreibt, und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und alle, die unverhofft in die Kirche gekommen sind, merken schon, das ist heute ein Schwarzbrot-Thema, aber ihr werdet es bestimmt noch gebrauchen. Und an der Stelle müssen wir tatsächlich kurz mit dem Begriff Israel reden, denn den meint Paulus eigentlich. Die Juden seiner Zeit, den Staat, der 1948 gegründet wurde. Das ist gerade deshalb wichtig, weil er in den Kapiteln vorher, schreibt ganze drei Kapitel über das Thema Römerbrief, oft von einem Rest und von einigen reden, die als Juden Jesus als Messias annehmen werden. Nun aber schreibt er auf einmal, ganz Israel wird gerettet werden. Und dabei muss man sagen, dass er diesen Begriff auf zweierlei Weise verwendet. Nicht einmal geht es, schreibt er selber, um die Stammverwandten aus seinem Fleisch, also die leiblichen Nachfahren der 12 Stämme Israels. Und Paulus kennt aber auch den Begriff, dass Israel Gottes, wie zum Beispiel in Galater 6, kann man mal nachlesen, und damit meint er dann eben nicht diese leiblichen Nachfahren, sondern die Gesamtheit der Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen oder an die Verheißung und um eines Tages, die wir wahrscheinlich alle einmal im Himmel wiedersehen werden. Wir haben es auch vor uns im Lied gesungen, freue dich Israel deiner Gnaden, seiner Gnaden. Das ist genau dieser Israel-Begriff, der hier von Paulus aufgenommen wird. An der Stelle meint also Paulus wahrscheinlich eben diese Gesamtheit aus Heiden und Juden. Das ist auch für die hitzigen Debatten, die auch in unseren Kirchen geführt wird, sicher relevant. Für den Apostel, und ich weiß, da kann ich bestimmt mit manchen von euch streiten, können wir auch später nochmal machen, lässt sich meine nicht immer, eine direkte Linie von dem Begriff Israel zum heutigen Staat oder zu den heutigen Jüdinnen und Juden ziehen. Und noch mehr. Lesen wir einmal den Galaterbrief ausführlich, so wird deutlich, dass Paulus die Verheißungen des Alten Testaments tatsächlich nicht gerade auf das Volk der Hebräer, sondern vor allem auf Jesus Christus bezieht. Wenn es zum Beispiel heißt, ich zitiere kurz, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem, welcher ist Christus. Und an einer anderen Stelle schreibt er an die heidnischen Galater, ne, Leute wie uns, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Und das sage ich nicht, um die Juden irgendwie herabzusetzen als erwähltes Volk, das bleibt bestehen. Aber es ist ein Glück für uns, weil dadurch, dass auch wir Abrahams Kinder nach der Verheißung sind, werden wir in diesen großen Bund mit reingenommen. Dürfen wir uns Gottes Kinder nennen. Und Paulus geht sogar noch weiter. Denn er zitiert den Propheten Jeremia in unserem Text, der sagt, es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und das ist, bin ich ehrlich, ein starkes Stück. Und sicher auch ein Teil dieses Geheimnisses, dass nach diesem Wort von Jeremia einige der Hebräer in Gottlosigkeit sind. Er geht es noch weiter. Er nennt es an einer Stelle Feinde um des Evangeliums willen. Und auch wieder wichtig, um hier nicht theologisch schief zu werden, zugleich trotzdem weiterhin Gottes Geliebte. Und er verheißt auch, wann es immer enden wird. Nämlich dann, so spricht er durch den Prophet, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und da klingelt bei uns vielleicht etwas. Wenn wir die Worte hören, Bund, Sünden wegnehmen oder neuer Bund und Vergebung der Sünden, dann zumindest die öfter zum Abendmahl gehen oder das hören, denkt natürlich an die Worte Jesu. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Paulus zeigt damit, noch sind die leiblichen Nachfahren Abrahams, so werden sie nicht an Jesus glauben, in einem anderen Bund. Können wir gerne auch nachher diskutieren, wenn ihr wollt. In der alttestamentlichen Lesung für den heutigen Sonntag, die haben wir nicht gehört, geht es eben um diesen Bund Gottes mit seinem Volk am Berg Sinai. Das kennt ihr bestimmt, vielleicht aus manchen Filmen. Mose mit dem Rauschbart, den zwei Tafeln, die Feuerwolke, der Berg. Das Motiv kennt wahrscheinlich jeder. Und da spricht Gott, wenn ihr nun meiner Stimme gehorcht und meinen Mund haltet, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Aha, ein Wenn-Dann-Satz. Da muss man immer gut aufpassen, nicht nur bei Verträgen, sondern auch wenn es um Bünde mit Gott geht. Was Gott hier am Sinai sagt, ist eigentlich, wenn das Volk Gott gehorcht, soll es sein Eigentum sein. Dass Israel diesen Bund nie gehalten hat, oder manchmal mehr recht, manchmal mehr schlecht, oft mehr schlecht, Davon kann man ein ganzes Buch füllen. Hier habt ihr eins. Aber sie stecken ja nicht in einem schlechteren Bund als die meisten Leute auch heute. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Annahme, wenn ich nur gut genug bin oder wenn ich nur das mache, was Gott will, mich halbwegs anständig benehme, ja, dann wird mich Gott schon in den Himmel lassen. Das ist ja nichts, was den Menschen heute fremd wäre. Und da können wir uns aber selber wirklich richtig bis aufs Mark prüfen. Im Gesangbuch steht der Heidelberger Katechismus, der fragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Nehmen wir uns gerne einmal Zeit dafür und fragen uns, ja, was ist das eigentlich? Ist das mein Engagement in der Kirchgemeinde oder ist das was anderes? Denn das ist tatsächlich nicht der Bund, der in den Himmel führt. Das Volk Israel beweist, und wenn wir einmal genau auf unser Leben schauen, dann merken wir das hoffentlich auch, durch das Tun von Gottes Willen kommt keiner in den Himmel. Und nicht, weil das ein falscher Weg wäre, sondern schlicht deswegen, weil wir immer wieder daran scheitern. Ich allein könnte euch jetzt viele Beispiele erzählen, könnt ihr mal meine Frau fragen, wenn sie aus dem Urlaub wieder da ist. Ich scheitere oft genug an Gottes Gebot und an der Liebe, die ich für meinen Nächsten eigentlich haben soll. Israel nicht und du und ich auch nicht. Wir kommen auf diese Art und Weise nicht in den Himmel. Denn Paulus eröffnet seinen Römerbrief ja so fulminant, dass keiner der Gerechte ist, auch nicht einer. Auch wieder starker Tobak. Und ich schieße damit von der Kanzel nicht nur auf euch, ich schieße auch nicht auf mein Herz. Denn der Weg, der in den Himmel führt, für Juden wie für Heiden, der führt nur über den Bund des Neuen Testamentes, das mit Jesu Blut besiegelt ist. Ja, an Christus hängt durch Taufe und Glaube und wer auf ihn als seinen Retter vertraut, der schlüpft als Jesu Anhängsel in das Himmelstor. Die Art, wann und wie wir hingelangt sind, das ist freilich eine oder verschieden. Aber für alle gilt, es ist noch niemand anders gerettet worden Und es wird auch niemand anders gerettet, als wie dadurch, dass sich Gott seiner erbarmt. Und keiner an Christus vorbei.
Amen. Amen.
Und nun lasst uns singen aus dem Gesangbuch, die Nummer 346, Such, wer da will, ein anderes Ziel.